Wir sind absolut Waldi, absolut cool. Wir sind absolut Waldi, absolut geil, Mann. Alle Leute, wenn ihr das abcheckt, dann wär's geil, Mann. Geil, Mann. Wir sind absolut Waldi, absolut cool. Wir sind absolut Waldi, absolut geil, Mann. Alle Leute, wenn ihr das abcheckt, dann wär's geil,
Waldi Side of Life, der Podcast. Was dich in dieser Folge erwartet. Wie glaubst du, unterscheiden sich Waldorfschulen von anderen Schulen?
Ich würde sagen, von dem generellen Benotungssystem, weil in normalen Schulen hat man es ja so, dass man direkt seine Noten mitgeteilt bekommt, schon ab der Grundschule oder sowas. Und in der Waldorfschule ist es so, dass man, glaube ich, man bekommt da gar keine richtigen Noten mitgeteilt. Man hat nur so Einschätzungen von den Lehrern, wie man sich gerade im Unterricht beteiligt oder wie gut man dort ist.
Fällt dir etwas Negatives in Bezug auf die Waldorfschule ein?
Ja, für mich ist es halt nicht so gut. Ich finde es nicht so gut, dass es keine Bewertung gibt in den ersten Jahren, also keine Benotung. Das ist für mich eigentlich so ein negativer Aspekt.
Welche Abschlüsse glaubst du, dass man an der Waldorfschule machen kann?
Oh je, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass man da ganz normal auch Abitur machen kann. Ich hoffe es zumindest, ich weiß es nicht.
Mir ist unklar, ob sich Bildungsziele, Anforderungen, eventuell auch Abschlüsse komplett vergleichen lassen mit denen von einer Regelschule.
Hallo zu Waldi Side of Life. Mein Name ist Linda und mir gegenüber sitzt heute die Alexandra. Hi Alex.
Hallo Linda.
Schön, dass du da bist. Ja, in dieser Folge wollen wir heute einen kleinen Vergleich zwischen der Waldorfschule und öffentlichen Schulen aufstellen und so ein paar Unterschiede ansprechen. Da das Thema aber ziemlich groß ist, haben wir uns in dieser Folge überlegt, uns auf die Abschlüsse, das Notensystem und auch auf unsere Schulform generell zu konzentrieren. Ja, vorab, du hast ja nicht schon immer die Waldorfschule besucht. Und bist da ja eher so ein interessanter Fall, da du viele verschiedene Schulsysteme schon in deinem Leben kennengelernt hast. Willst du uns vielleicht kurz erzählen, welche Schulen du schon in deinem Leben besucht hast?
Ja, sehr gerne. Also ich bin in Spanien aufgewachsen. Dort bin ich dann mit 3 Jahren zum ersten Mal in die Schule gegangen. In Spanien ist das ja ein bisschen anders. Also es gibt ja nicht den Kindergarten, so wie man den hier kennt, sondern es wird schon als Schule bezeichnet und dann fängt man schon so langsam an mit 3, 4, 5 Jahren. Ein paar Buchstaben zu schreiben und so weiter. Also es ist halt mehr eine Schulart als jetzt wirklich der deutsche Kindergarten. Dann war ich dort in der 1. und 2. Klasse und dann bin ich nach Deutschland gezogen. Dann habe ich zum ersten Mal die Grundschule besucht und natürlich auch beendet. Und nach der 4. Klasse bin ich dann zum ersten Mal dann aufs Gymnasium gegangen, auf ein normales deutsches staatliches Gymnasium und bin dort bis zur 7. gewesen. Bis zur 7. Klasse. Dann bin ich auf die Waldorfschule gewechselt. Zwischendurch war ich dann mal auf einer englischen Schule, also auf einer normalen englischen Schule in Deutschland. Und dann bin ich wieder auf die Waldorfschule gegangen. Also zurück auf der ich schon mal gewesen war.
Ja, also auf jeden Fall, du hast schon viel erlebt und es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich denke, dass du nochmal ganz andere Aspekte mit einbringen kannst, da du halt schon viele Schulsysteme in deinem Leben kennengelernt hast. Und ja,
kann man nur sagen.
Ich freue mich schon. Ich denke, dass das Thema halt für viele Leute relativ interessant sein könnte, da sich früher oder später halt jeder mal fragt. Und sich dann halt überlegen muss, ob das Schulsystem, was die Eltern für einen ausgewählt haben, noch das Richtige ist. Und wie du ja auch schon viele Entscheidungen getroffen hast, irgendwie, wo du sein willst. Aber trotzdem finde ich es wichtig, die Unterschiede wahrzunehmen und sich halt immer wieder zu überlegen, ob der Weg, den man dort geht, der richtige für einen ist. Und deswegen passt dir vielleicht so ein Vergleich ganz gut.
Auf jeden Fall. Also es ist genau das, was du sagst. Vielleicht war meine Entscheidung nicht immer freiwillig, jetzt auf eine neue Schule zu gehen oder sonst was. Und zum Beispiel von Grundschule auf Gymnasium. Da ist der Übergang natürlich logisch. Aber es ist einfach, das ist, also ich persönlich habe es immer interessant gefunden, wirklich verschiedene Dinge kennenzulernen und dann selber entscheiden zu können, was ist überhaupt für mich das Richtige und wo fühle ich mich am wohlsten, welches Schulsystem passt zu mir am besten. Und ja, ich würde sagen, mit meiner gerade erwähnten Schullaufbahn kann man, also daran kann man schon feststellen, ich habe wirklich Verschiedenes kennengelernt.
Ja, finde ich aber auch gut. Ich meine, sich einfach im Leben zurechtzufinden und dann auch wirklich Dinge auszuprobieren, dafür braucht man ja auch Mut. Also klar, du hast gesagt, so der Wechsel vielleicht auch nach Deutschland war jetzt nicht unbedingt immer deine Entscheidung, aber viele Entscheidungen, ja, davon hattest du ja auf jeden Fall Beteiligung mit dran. Und ich denke, dass es halt nicht alle den Mut haben, aber ich finde es cool, dass du so viel schon in deinem Leben dann auch gesehen hast. Ja. Vorab, bevor wir jetzt ins Detail gehen, vielleicht wie das Bewertungssystem ist oder was man für Abschlüsse machen kann, wollte ich nochmal darüber sprechen, welcher Schulform wir ähneln als Waldorfschule. Und das ist ja, wie du wahrscheinlich weißt, die Gesamtschule.
Genau.
Ja, und bei uns gibt es ja so noch ein paar Unterschiede. Also bei uns gibt es halt keine Leistungsdifferenzierung in Grund- und Erweiterungskurse, sondern bis zur 11. Klasse bleibt man ja zusammen.
Was halt auch daran interessant ist, ist ja, wenn man zum Beispiel, also staatlich gesehen ist das ja so, man geht zur Grundschule und ab der vierten wird schon entschieden, machst du jetzt einen Hauptschulabschluss, machst du den Realschulabschluss oder machst du das Abitur? Das heißt, gehst du auf eine Hauptschule, auf eine Gesamtschule, auf eine Realschule oder auf ein Gymnasium? Und bei uns ist das ja so, der Schüler hat bis zur 11. Klasse Zeit, um sich weiter zu entfalten und erst dann zu entscheiden, welchen Abschluss will ich überhaupt machen? Und das ist ja auch ein entscheidender Unterschied dann im Vergleich zur Gesamtschule.
Auf jeden Fall, da können wir gleich auch noch gerne weiter drauf eingehen. Erstmal die Frage an dich. Was sind die positiven Seiten daran, mit den verschiedenen Leistungsniveaus in einer Klasse zusammenzuarbeiten? Also, wo empfindest du diese Nichtunterscheidung zwischen den Leistungsniveaus als vorteilhaft?
Genau. Ja, also da kann ich ja auch direkt einen Vergleich zum Gymnasium zum Beispiel aufstellen oder zur englischen Schule. Da sind ja dann fast alle Schüler wirklich sehr leistungsorientiert und haben, würde ich sagen, ein ähnliches Niveau, was so den Unterrichtsinhalt betrifft und das Können und so weiter. Und auf der Waldorfschule, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und das finde ich selber sehr positiv, das ist, dass es Schüler gibt, die halt Unterschiedliches können und die in verschiedenen Dingen gut sind. Und dann gibt es vielleicht jemanden,
Ja.
der nicht der Leistungsstärkste ist, der aber dafür einfach kreativ unfassbar begabt ist. Vor allem auf der Waldorfschule, ne? Sie ist
Ja.
ja bekannt für die künstlerische Seite. Es gibt dann Schüler, die wirklich kreativ sind, unfassbar schön zeichnen können, basteln können und einfach andere Ideen entwickeln, die vielleicht Schüler, die also nicht diesen Freiraum zur Entfaltung gehabt haben während ihrer Schullaufbahn, nicht auf diese Ideen kommen würden. Also mir ist aufgefallen, dass man einfach das wertschätzen muss, was der Schüler selbst kann. Und auch wenn der Schüler zum Beispiel vielleicht nicht der Leistungsstärkste ist, dass er aber dafür anders zu einer Gruppenarbeit oder zum Unterricht beitragen kann.
Würde ich auf jeden Fall auch dir vollkommen zustimmen. Was ich auch noch so als Aspekt finde, ist, dass man halt auch irgendwie, also dieses Prinzip des Nicht-Aussortierens irgendwie lebensgemäß ist. Weil natürlich in der Uni wird man halt später erstmal mit den Leuten zusammenarbeiten, die vielleicht selbe Ziele haben wie man selbst. Aber früher oder später wird man halt dann dazu kommen, dass man mit verschiedensten Leuten zusammenarbeitet. Also selbst wenn man später Arzt ist und irgendwie einen akademisch hoch angesehenen Beruf hat, arbeitet man ja nicht nur mit Ärzten zusammen, sondern auch mit jeglicher anderen Berufsgruppe. Das heißt ja noch nicht mal, dass irgendwer davon vielleicht mehr oder weniger intelligent ist, aber ich meine halt damit, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die halt nicht dasselbe Ziel wie man hat und halt einfach andere Vorstellungen haben. Und so wie du so ein bisschen gesagt hast, man kann halt auch mit anderen Wegen glücklich werden. Man muss ja nicht unbedingt nur mit dem Abitur glücklich und erfolgreich sein.
Was du so gerade ansprichst, da kann ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Und zwar ist mir das ebenfalls sehr stark aufgefallen, als ich dann auf die Waldorfschule zum ersten Mal gewechselt bin. Ich war es halt gewöhnt, wirklich ja hauptsächlich mit Schülern zusammenzuarbeiten, die so ähnliche Ziele haben, beziehungsweise halt so was die Leistung betrifft, halt auf einem ähnlichen Niveau waren. Und auf der Waldorfschule ist das einfach so, dass man dann teilweise auch mit Schülern zusammenarbeite, die etwas nicht so schnell verstehen
Ja.
oder die etwas schneller verstehen als man
Voll.
selbst. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist halt einfach im alltäglichen Leben genauso. Und man lernt dadurch diesen Umgang mit Menschen, die vielleicht Dinge langsamer erlernen oder aber dafür dir selber bei anderen Dingen sehr gut helfen können. Also du lernst wirklich dieses Ich
Voll.
von dir, du lernst von mir und ich muss dir helfen, aber du wirst mir dann auch helfen, wenn ich in irgendeiner anderen Kategorie Hilfe brauche. Und das ist auch an sich ein sehr schönes Phänomen irgendwie, also dass wir das da seit ja, Kindheit an sozusagen mitbekommen, also mitgegeben bekommen.
Ja, du sprichst da auch gerade schon einen Punkt an, den ich auch noch ansprechen wollte. Und zwar, das ist das kooperative Lernen, dass halt Schüler von Schüler lernen. Und das haben wir in unserer Schule sehr viel. Und in den meisten Fällen hat man ja dann doch irgendwie seinen Profit daraus. Wie stehst du so zu diesem Schülerlernen von Schülern?
Ich persönlich finde das unfassbar toll, so, weil natürlich ist es nochmal was anderes, ob dir ein Lehrer irgendwas erklärt, als ob jemand, der in deinem
Ja.
Alter ist und einen ganz anderen Hintergrund hat, dir etwas beibringen kann. Und es ist auch genauso schön, nicht nur von jemandem etwas beigebracht zu bekommen, sondern auch selber irgendwie dem Schüler, also deinen Mitschülern etwas mitgeben zu können. Und es ist ja nochmal auf jeden Fall ein ganz anderes Verhältnis als zum Lehrer zum Beispiel.
Ich finde auch, wenn man, also viele könnten ja jetzt denken, ja, wie profitiert denn derjenige davon, der anderen dann das erklärt, der wird ja nur aufgehalten. Aber ich selbst habe so die Erfahrung gemacht, wenn man anderen Leuten was erklärt, dann vertieft man das Wissen einfach nochmal auf so einer ganz anderen
Auf
Ebene.
jeden Fall, ja.
Man merkt halt auch so, wo eigentlich Klippen sind vielleicht. Und wenn man was wirklich dann nicht gut verstanden hat, dann merkt man das gerade beim Erklären halt, dass da vielleicht
Das
Klippen
stimmt,
sind.
da kann man auch mal selber realisieren, oh, vielleicht habe ich das doch auch nicht so gut verstanden.
Ja,
Auf jeden
vielleicht
Fall.
kommt man da
Oder man
nicht
kommt
weiter.
dann auch, das ist mir auch ganz oft passiert, dass man dachte so, der andere Schüler, der fragt dich nach Hilfe oder so. Du arbeitest mit ihm zusammen und erst zu zweit kommt ihr wirklich zu einem Ergebnis, obwohl du dachtest vielleicht, ja, okay, ich helfe ihm jetzt, aber durch den Beitrag, den er dann geleistet hat, merkt man, oh, jetzt sind wir aber gemeinsam doch auf das richtige Ergebnis gekommen. Das ist mir auch schon oft passiert, also.
Ja, das ist auch echt cool, dass man halt wirklich lernt, finde ich, an der Waldorfschule voneinander zu profitieren, egal vielleicht auf welchem, ja, welchen Abschluss man am Ende irgendwie anstrebt, sondern dass halt jeder
Ja,
irgendwie so
und
seine Fähigkeiten
genau.
hat. Ja, lass uns jetzt mal ein bisschen darauf gucken, wo vielleicht auch Probleme oder Nachteile dabei entstehen, wenn man halt alle Leistungsniveaus in einer Klasse hat. Oder halt auch anders gefragt, wo ist das Sortieren nach Leistungsniveaus auch vorteilhaft?
Ja, also da kann ich auch auf jeden Fall was zu sagen. Es ist ja wie bei allen Sachen, es gibt immer sowohl Vorteile als auch Nachteile. Ganz einfach gesagt, also das merkt man zum Beispiel vor allem in der 8., 9., 10. Klasse. Es gibt dann einfach diejenigen Schüler, die gar keine Lust auf Schule haben, wie das, glaube ich, sehr üblich der Fall
Ja.
ist. Also bei den meisten Jugendlichen. Pubertären Jugendlichen. Ja, und da merkt man auf jeden Fall zum Beispiel teilweise einen unglaublichen Unterschied, auch
Ja,
zwischen dem
voll.
Interesse der Schüler. Das heißt, du hast da einige Schüler, die da nur, keine Ahnung, mit Stiften durch die Gegend werfen oder sonst was und die gar keine Lust auf Unterricht haben. Und dann will man aber selbst doch normalen Unterricht führen und hat selber schon Interesse daran, etwas zu lernen. Und da kann es auf jeden Fall schwierig werden. Also wenn Schüler derartig unterschiedliche Einstellungen plötzlich
Voll.
haben und man so ein bisschen sogar fast gegeneinander da am Antreten ist, wer schafft jetzt hier den Unterricht so zu führen, wie er sich das wünscht?
Ja,
Ja.
man ist dann schon manchmal auch ein bisschen am Verzweifeln, wenn dann halt so ganz kontrastvolle Meinungen irgendwie auftreten, wie das jetzt
Auf jeden
ablaufen soll.
Fall. Also genau, das wäre auf jeden Fall so der entscheidende Punkt eigentlich da dran, dass
Ja.
es halt einfach teilweise sogar zu Konflikten führen kann, weil man sich einfach
Ja.
denkt, also Leute, so geht's nicht weiter.
Das finde ich auch. Aber ich finde, das bessert sich dann halt auch irgendwie mit der
Auf
Zeit.
jeden Fall, also
Und
das
man
kann man
kommt
ja
da
gar nicht
irgendwie ein
mehr
bisschen aus der
vergleichen.
Phase raus. Ja.
Ja, man muss ja sagen, das ist halt auch einfach, wie gesagt, Pubertät und so weiter. Da wird es nochmal ein bisschen problematisch, aber ja.
Ja. Was ich mich dabei auch immer frage, ist so ein bisschen, wer orientiert sich an wem? Also orientieren sich eher die schwächeren Schüler an den stärkeren oder die stärkeren an den schwächeren? Weißt du, wie ich meine?
Also,
Also.
ja,
Denkt
das
man,
kann ich
passt man sich
sehr,
halt einfach so
ja.
daran an, dass die anderen halt faul sind? Oder denkt man sich, nee, ich lerne für mich selber und möchte da selber
Ja,
lernen?
also da habe ich auch selber was erlebt. Und zwar ist das einfach so, wenn all deine Mitschüler sehr, sehr kompetitiv sind, das heißt sehr ehrgeizig, sehr, ich sag mal, schulisch orientiert, sehr zielstrebig, das merkt man einfach und man selbst kommt in diesen Fluss. Gut, die machen alle mit, die machen alle Hausaufgaben, die liefern ab, ich muss auch. Da kann
ja,
ich auch,
stimmt.
Das kann ich also, gut, natürlich empfindet das nochmal jeder anders, aber ich persönlich, die ja eigentlich selbst eher ehrgeizig ist, habe dann gemerkt, okay, ja, jetzt musst du aber nochmal ein bisschen reinhauen, sage ich mal. Und ich habe es auch gerne gemacht. Das ist halt bei mir auch die Sache. Also ich habe es dann auch gerne gemacht. Als ich gesehen habe, die sind hier sehr leistungsorientiert, da bin ich auf jeden Fall mitgegangen. Aber man muss auch natürlich andersherum sagen, es ist genau das, also das Gleiche passiert auch in die andere Richtung.
Voll.
Wenn sich die, also wenn alle Mitschüler von dir ein bisschen fauler sind oder wenn man so merkt, ja, jetzt macht hier die Hälfte schon mal keine Hausaufgaben, dann kann es auf jeden Fall passieren, dass diejenigen Schüler, die so ein bisschen zwischendrin stecken, das heißt, die so zwar schon Interesse daran haben, aber vielleicht ein bisschen fauler sind, dass die sagen, gut, wenn die da alle keine Hausaufgaben machen, muss
warum
ich das
soll
auch
ich das
nicht.
Dann machen, so, ne?
Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, man kann auf jeden Fall beidseitig beeinflusst werden und ich glaube, das ist dann aber auch von jedem Schüler abhängig. Weißt
Obwohl
du, was ich meine?
Voll, verstehe ich voll. Aber ich fand, es gab halt so einen gewissen Punkt, wo viele, also ich für mich persönlich eigentlich gelernt habe, mich von denen zu befreien. Also zu sagen, okay, die sind vielleicht faul oder so, aber ich will das gar nicht, sondern ich will für mich lernen. Und ich will nicht lernen, um mitzukommen, sondern ich will für mich lernen. Ich weiß, dass zwar nicht alle bei uns an dem Punkt irgendwie schon angelangt sind, aber für mich persönlich gab es dann schon irgendwie so die Entscheidung, nee, okay, ich will mich eigentlich nicht an anderen orientieren, sondern ich will das für mich machen und nicht für die anderen. Egal, ob die Hausaufgaben
haben
oder
nicht. Auf jeden Fall. Genau, da kann ich ja mitgehen. Also das war ja auch bei mir der Fall. Aber es ist einfach so, dass es Schüler gibt, die vor allem in dem Alter so 13, 14, 15, 16 sind, dass die noch gar nicht so ganz genau wissen, was sie überhaupt wollen. Und vielleicht
stimmt.
sich auch noch nicht den Konsequenzen bewusst sind. Und dass sie dann vielleicht einfach aus Faulheit oder weil man halt lieber Spaß haben will, dazu tendieren, sich doch irgendwie dem anzupassen, was sie halt bei anderen sehen. Ob es negativ oder positiv ist. Aber gut, im Endeffekt wird jeder den eigenen Weg gehen.
Ja, ich finde, da gibt es auch dann halt immer die Frage, so wie ist die Verteilung zwischen der Klasse? Also wie viele Leute wollen da wirklich Abitur machen, wie viele nicht? Und wie ist die Verteilung zu den verschiedenen Leistungsniveaus auch? Also was kann halt auch einfach eine Klasse tragen und was nicht? Und was ich mich auch immer wieder frage ist, fühlen sich manchmal vielleicht auch Leute in ähnlichen Gruppen, die auch demselben vielleicht Leistungsniveau entsprechen, vielleicht auch wohler, weil sie dann auch mal glänzen können. Also, weißt du, wie ich meine? Ob man sich dann lieber in der Gruppe wohler fühlt, die vielleicht eher ähnliche Ziele wie man selbst haben. Und ich finde, das ist halt auch immer so eine Charakterfrage.
Meinst du denn, ob man sich dann wohler fühlt innerhalb einer Gruppe, die ähnliche Ziele hat, aber innerhalb einer Klasse, die unterschiedliche Ziele hat? Oder... Also ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie du das meintest.
Ah ja, ich erkläre nochmal. Also ich meine halt einfach, wenn man jetzt zum Beispiel immer mit Leuten zusammenarbeitet, die wollen vielleicht ein Abitur anstreben, sind total leistungsstark und man selber kommt da nicht so richtig mit. Ob man sich dann vielleicht lieber in einer Gruppe wiederfindet, wo Leute dasselbe Ziel haben und vielleicht auch die relativ ähnliche Begabung. Und man sich dann halt in dieser Gruppe wohler fühlt, weil man dann auch mehr die Chance darauf hat, irgendwie mal in bestimmten Situationen zu glänzen. Weißt du?
Ja, aber würdest du dann davon ausgehen, dass man sich innerhalb einer Gruppe, in der alles vertreten ist, dann in dieser Gruppe wiederfindet? Oder ob es dann vielleicht für solche Menschen vorteilhafter ist, doch ein anderes Schulsystem zu besuchen,
genau,
in dem
das,
nicht alles gemischt ist?
Ja, genau, das meine ich halt. Ich glaube, dass es halt total die Charakterfrage ist, inwiefern man sich in welchen Systemen vielleicht wohler fühlt. Manche fühlen sich vielleicht wohler in einem System, wo sie auch mal glänzen können. Manche haben damit aber auch gar nicht so ein Problem und fühlen sich von diesem halt, dass die anderen mehr
okay, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Höhere Ziele haben, auch angespornt und können dann einfach mit denen mitziehen. Ich habe da auch so ein kleines Gedankenspiel vorbereitet, damit viele vielleicht auch einfach an einem Beispiel verstehen, wie es eigentlich ist. Ich denke, wir waren alle mal in einem Sportunterricht und viele können halt nachvollziehen, dass es dort große Unterschiede gibt von dem Niveau. Also es gibt halt Leute, die beschäftigen sich in ihrer Freizeit super viel mit Sport, sind super sportlich, sind schon seit die 7 sind am Fußballspielen und andere halt gar nicht. Und natürlich gibt es dann halt auch biologisch den großen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs irgendwann. Und da ist halt immer die Frage, sollte man jetzt diese Gruppe, die ja dann doch sehr unterschiedlich begabt ist, aufteilen oder nicht? Und wie kann ich es schaffen, dass halt alle gefördert werden und zum Spiel kommen? Also stellen wir mal du vor, du wärst jetzt die Sportlehrerin und müsstest jetzt entscheiden, ob du diese Gruppe an sehr be unterschiedlich begabten Kindern aufteilst oder nicht. Für was würdest du dich denn entscheiden?
Also ich kann jetzt ja nur nach meinen Erfahrungen, meinen eigenen und meinem eigenen Gefühl gehen natürlich in dieser Entscheidung. Ich persönlich fand es zum Beispiel immer sehr gut im Sportunterricht, als zum Beispiel Mädchen und Jungen dann vielleicht gemeinsam gespielt haben. Gleichzeitig hat es mich teilweise sehr, sehr, sehr geärgert, als man davon ausgegangen ist, automatisch, ja, die Jungen, die haben ein ähnliches Niveau, die Mädchen haben ein ähnliches Niveau, weil warum kann ich ein Mädchen vielleicht sogar viel, viel besser Fußball spielen als irgendeiner der 20 Jungen, die in der Klasse sind?
Auf jeden Fall.
Deswegen, es ist halt eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, ich persönlich würde lieber die Schüler zusammentun, auch wenn ich sowohl Vorteile als auch Nachteile daran sehe, einfach aus dem Prinzip, dass ich das nicht schön finde, wenn man Schülern auch derartig
Ja, das Gefühl gibt, dass sie halt irgendwie weniger wert sind oder
genau, wenn man den
schlechter.
Schülern
Ja.
dieses Gefühl, genau das ist es, dass man Schülern dann dieses Gefühl gibt, ja, ihr seid schlechter, deswegen macht ihr da jetzt eure Gruppe und
Ja.
die Guten, die machen das zusammen. Also ich fände das nicht schön, da wirklich derartig irgendwie auch hart zu sein und die da irgendwie voneinander zu trennen.
Ich kann es total gut verstehen, aber ich finde auch ein bisschen an dem Beispiel wird halt auch klar, dass es auch gar nicht so einfach ist zu sagen, ja, nee, wir
Auf
tun
keinen
die
Fall,
alle in
ja.
eine Gruppe, weil die Frage ist halt, wie teamfähig ist eine Gruppe? Passen die Stärkeren den Schwächeren auch mal den Ball zu oder kommen die Schwächeren gar nicht zum Spiel und
Auf
die
jeden
Stärkeren
Fall.
werden nur aufgehalten, ne?
Also klar, man muss auch mal da, wenn man sich jetzt wieder so eine Situation vorstellt, ist es halt auch immer so, dass es viele Schüler gibt, die kriegen dann auch irgendwie nicht Angst vielleicht, aber man merkt, die haben dann nicht so Lust darauf, wenn es heißt, ja, wir spielen jetzt alle gemeinsam
Ja,
Fußball, dann sagen
auf
auch
jeden
einige
Fall.
Mädchen, ah, da bin ich aber raus. Aber wenn man ihnen dann sagt, so, und jetzt spielen nur die Mädchen Fußball, dann gibt es vielleicht doch Mädchen, die sagen, ah, cool, dann haben wir jetzt nochmal die Chance hier wirklich mitzumachen, wir kriegen
Ja.
nochmal einen Ball ab und ja, also auf jeden Fall, es gibt da immer beide Seiten, auf jeden Fall.
Und ich, also wenn ich jetzt so die Sportlehrerin wäre, dann könnte ich mir halt gut vorstellen, dass es an einigen Stellen total vorteilhaft ist, es auch mal die Gruppe zu trennen und vielleicht auch mal Leute unter sich spielen zu lassen, damit jeder auch mal zum Spiel halt eben kommt. Aber an manchen Stellen, zum Beispiel beim Einspielen, beim Volleyball oder so, da kann es halt einfach auch sehr vorteilhaft sein, wenn die Schwächeren mal einen total präzisen Ball zugepasst bekommen oder solche Dinge, sodass
Übung auf jeden Fall.
die überhaupt irgendwie auf den Stand der Dinge kommen. Und ich glaube
Ja,
auch,
das war
dass
ja, was du
die.
vorhin schon angesprochen hast, dass man halt voneinander lernt. Das ist ja auch wieder ein perfektes Beispiel dafür.
Finde ich auch. Und dann am Ende kann halt auch für die Stärkeren Spiel zustande kommen, wenn die Schwächeren halt besser werden. Und ich glaube.
Na klar, für diese ist ja genauso kontraproduktiv, wenn die Schwächeren nicht besser werden und sie dann immer besser werden. Irgendwann kriegt man ja gar kein Spiel mehr zustande. Also auch für sie ist das im Endeffekt ein Vorteil, wenn diejenigen, die am Anfang nicht so gut waren, natürlich dann auch immer
Eben.
besser werden im Sport.
Okay, wenn wir das Problem jetzt noch mal ein bisschen konkretisieren, also auf unser Beispiel zurückgehen mit der Schule. Hast du eine dieser Formen als angenehmer empfunden? Also gibt es einen Weg, den du bevorzugst?
Ja, also die Frage darauf ist gar nicht einfach.
Ja,
Denn
verstehe ich voll.
wie gerade besprochen, alles hat seine Vorteile und seine Nachteile. Ich würde sagen, was den Umgang mit Mitschülern auch betrifft, ist es vielleicht doch angenehmer also ist vielleicht doch die Schulform angenehmer, bei der wirklich ähnlich leistungsstarke Schüler zusammengetan werden, weil man einfach nicht auf so Auseinandersetzungen kommt, was auch also die unterschiedlichen Einstellungen der Schüler betrifft. Aber wie gesagt, man hat halt wirklich, man nimmt sehr viel von anderen Schülern mit, die vielleicht einfach anderseitig glänzen und talentiert sind als man selbst.
Finde ich auch.
Deswegen angenehmer ist es vielleicht wirklich, wenn alle Schüler ungefähr die gleiche Leistung haben. Ob das aber schlussendlich positiver ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt so
Boah,
sagen.
ich finde, du sagst das richtig gut, weil im Grunde genommen sagst du ja damit, ja. Der einfachere Weg ist es, die Leistungsgruppen zu
Genau.
sortieren, aber ob es der richtige ist, ist ja nicht damit gesagt, dass der einfacher ist. Und das finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Punkt, den du da erwähnst. Und ich könnte mich persönlich auch nicht hundertprozentig festlegen, dass ich sage, das eine ist richtiger oder besser oder schlechter, weil es halt immer voll darauf ankommt, wie ein Kind und Jugendlicher gestrickt ist und wo er auch irgendwie einfach besser ins System reinpasst. Und auch so ganz by the way finde ich halt diesen Gedanken, dass man halt Kinder und Jugendliche nicht so wie die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen packt, den finde ich halt einfach cool, dass man halt sagt, okay, nee, im Leben, in deiner Gesellschaft leben halt nun mal alle und man probiert ein System zu finden, wo auch alle drin arbeiten können.
Das ist das eben, was ich auch nochmal hier an der Waldorfschule, also nochmal sagen will, dass ich das ganz toll an der Waldorfschule finde, dass man einfach wirklich den Schülern diesen Raum gibt, sich selber zu entfalten und sich selbst auch irgendwie zu finden und zu entscheiden, was mag ich überhaupt, was will ich werden und was ist der richtige Weg für mich selbst. Und das klingt jetzt sehr hart, aber wenn man jetzt ein bisschen, ich sag mal, übertreibt, dann ist das halt teilweise auf anderen Schulen so, dass man versucht, diese Schüler sehr ähnlich zu lenken und ihnen nicht diesen Freiraum bietet, sich derartig zu entfalten, wie wir den haben halt.
Ich finde auch, dass ja viele bei uns auch nochmal so eine zweite Chance bekommen haben, dadurch, dass halt keine Leistungsdifferenzierung.
Ja, immer wieder.
Ja, und das finde ich schon ganz cool.
Bevor wir jetzt mit dem neuen Thema beginnen, machen wir eine kurze Pause.
So, lass uns jetzt nochmal auf ein anderes Thema blicken, und zwar das Bewertungssystem oder beziehungsweise Notensystem an öffentlichen Schulen und an Waldorfschulen. Ich habe dazu mal ein paar Leute befragt und wir können uns das hier einfach mal anhören.
Hören wir rein.
Weißt du, wie beziehungsweise ob Waldorfschüler benotet werden?
Also ich meine, dass Waldorfschüler keine Noten bekommen, sondern irgendwie selber einfach gucken, wie sie es machen wollen. Also es sind jetzt auch zwei Schüler von der Waldorfschule auf unsere Schule gekommen letztens. Und die haben das einfach, glaube ich, wurden die nicht benotet, sondern mal einfach so aus eigenem Willen dann gearbeitet.
Ich glaube, Noten gibt es nicht, aber wie das zeugnistechnisch gemacht wird, keine Ahnung. Und also es gibt ja auch Sekundarstufe 2, wie das da dann angeglichen wird, wie man dann Abi macht, keine Ahnung.
Ja, leider weiß ich auch das nicht ganz genau. Ich weiß, dass es in den ersten Jahren keine Benotung gibt und irgendwann später gibt es dann Noten. Aber wann genau, weiß ich leider auch nicht.
Ich glaube, erstmal gibt es keine Noten für die jüngeren Jahrgänge. Ich glaube, später aber schon.
Ich weiß jetzt nur, dass natürlich am Ende der Schulzeit dass die Kinder dort natürlich das Abitur oder einen Schulabschluss machen können und dass dann natürlich Noten auch eine Rolle spielen. Aber wie das dann ist, bis die Kinder in die Oberstufe kommen, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt Beschreibungen, aber keine Noten. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Fällt dir etwas Negatives in Bezug auf die Waldorfschule ein?
Ja, für mich ist es halt nicht so gut, ich finde es nicht so gut, dass es keine Bewertung gibt in den ersten Jahren, also keine Benotung. Das ist für mich eigentlich so ein negativer Aspekt, der mir persönlich einfällt.
Wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen gehört. Viele haben verschiedene Meinungen. Bei manchen hat sich das ja schon ganz gut angehört, aber irgendwie ist sich nicht wirklich jeder so richtig sicher, wie es dann doch genau ist. Und wir sind ja jetzt dafür da, um das Klischee vielleicht mal beiseite zu räumen.
Ja, also vorab, es gab ja jetzt wirklich viele, die aus dem Vorurteil gesprochen haben. So, ich kann dazu nur sagen, can't blame them. So, also es hat sich sehr danach angehört, dass sie dieses typische Klischee mal gehört haben, ja, auf der Waldorfschule gibt es keine Noten. Und natürlich können sie dann auch nicht viel mehr als das dazu sagen. Also das war genau wie mit dem Namen tanzen. Wenn Leute halt hören, ja, auf der Waldorfschule tanzt man den Namen, dann nehmen sie das so mit und geben das auch an den weiter, der das irgendwie fragt.
Voll.
Deswegen, man kann ihnen jetzt nichts irgendwie an den Kopf werfen wegen ihren Aussagen, aber vielleicht, also da hat man auch gemerkt, zum Beispiel der letztere Herr, der war auf jeden Fall dann schon etwas informierter darüber.
Ja, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß ja auch selber gar nicht, wie es wäre, wenn man nicht auf der Waldorfschule wäre. Vielleicht hätte man ja dieselben Vorurteile im Kopf. Und deswegen wollen wir ja hier auf jeden Fall auch nicht urteilen. Aber es soll ja dazu da sein, dass wir halt jetzt mal die Klischees aufräumen und vielleicht mal sagen, wie es wirklich ist. Ja, dann lass uns doch jetzt mal die Klischees beiseite räumen und vielleicht erklären, wie es wirklich läuft. Da du ja jetzt am Anfang noch nicht so ganz auf unserer Schule warst und erst ab der 7. Klasse gekommen bist, würde ich jetzt mit der Grundschule anfangen und dann kannst du ja sagen, wie es dann in den weiteren Jahren läuft. Genau, auf unserer Schule wird man in den ersten Jahren nicht benotet. Das bedeutet aber nicht, dass man keine Bewertung bekommt. Das verwechseln die meisten nämlich und das stimmt halt eben nicht. Man bekommt eine Bewertung, die sieht aber ganz anders aus. Da bekommt man keine Noten von 1 bis 6, sondern man bekommt Beurteilungen in Form von schriftlichen Zeugnissen. Es gibt keine Halbjahreszeugnisse, sondern halt ein Zeugnis. Und in denen wird halt beschrieben, was die Stärken, aber auch die Schwächen des Kindes sind. Und es wird halt nicht verglichen zwischen Schülern, sondern es wird auf die individuelle Entwicklung eingegangen. Und man schreibt halt in den ersten Jahren zwar auch Tests, die werden dann halt mit Punkten bewertet, aber halt eben nicht mit Noten. Oder es werden mit Kommentaren versehen oder solchen Dingen. Genau, und dann ab der 10. Klasse bekommt man ja Noten. Da kannst du ja dann weitermachen.
Genau, also ich bin ja in der 7. dazu gestoßen und das waren einfach schriftlich ausformulierte Bewertungen, die dann, wie du auch schon gesagt hast, bei jedem Schüler individuell gestaltet waren. Das heißt, der Lehrer hat nochmal da zusammengetragen, inwiefern man sich gut angestellt hat im Unterricht, was aber noch verbessert werden kann und so weiter. Das heißt, wie du sagst, man wird auf jeden Fall bewertet. Man hat dann vielleicht nicht hinter dem Fach dann sehr gut oder befriedigend oder sonst was stehen, aber die Bewertung ist auf jeden Fall da und man kann sich ja auch daran orientieren und erkennen, ob der Schüler sich jetzt gut gemacht hat im Schuljahr oder nicht. Und dann ist es so, dass man ab der 10. Klasse dann anfängt, richtige Noten zu bekommen. Das heißt, wie sie jeder andere Schüler auch kennt, eine 1, eine 2 oder eine 3 oder natürlich alles bis zur 6. Und ja, dann erhalten wir aber erstmal beide Zeugnisse. Das heißt, wir bekommen nicht nur jetzt die 1, die 2 oder die 3, sondern wir bekommen weiterhin die schriftlich ausformulierten Zeugnisse. Und ja, ich würde sagen, ab der 11. Klasse, da schreiben wir ja auch unseren ersten Abschluss. Also da machen wir ja den Realschulabschluss oder den Hauptschulabschluss, wofür man sich entscheidet. Da bekommen wir ja auch wirklich dann pro Arbeit, also in jeder Arbeit, die wir haben, kriegen wir Noten, die Noten, die jeder kennt. Und da läuft es meiner Meinung nach ziemlich ähnlich wie auf anderen Schulen ab.
Genau, ich würde auch sagen, da gibt es dann keine Unterschiede. Ja, wir haben dann ja noch so ein Special, sage ich mal, an der Waldorfschule und das sind die Zeugnissprüche. Und ein Zeugnisspruch ist ja irgendwie ein ganz persönlich ausgewähltes Gedicht vom Lehrer an den Schüler und der soll einen halt ein Jahr lang begleiten. Und der Zeugnisspruch deutet halt schon sehr auf den Charakter des Kindes ein. Ja, auch wenn viele das, glaube ich, nervig wahrgenommen haben, hat man ja dann doch auch irgendwie jetzt im Endeffekt einen Sinn darin gesehen. Oder siehst du keinen?
Ja, also das weiß ich noch genau. Das mit dem Zeugnisspruch, das ist ja, glaube ich, das ging ja nur bis zur 8. Klasse und ich bin ja in der 7. gekommen. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es sich für viele Zuhörer erstmal komisch anhören kann, die keine Wahl kennen, denn ich weiß noch ganz genau mein Gefühl, als ich da zum ersten Mal den Zeugnisspruch bekommen habe. Das war auch erstmal, oh, was ist denn das jetzt so? Ich war ein bisschen verwundert, irgendwie fand ich das auch einigermaßen lustig. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, also dass man wirklich dann jedes Jahr ein Gedicht von dem Lehrer wirklich persönlich so gesehen, also der Lehrer hat ihn dann persönlich für einen ausgewählt und da steht ja dann vielleicht auch was Sinnvolles drin, was man in dem Moment einfach nicht wahrnimmt. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, an die Zeugnissprüche, merke ich, wie wahr sie doch teilweise gewesen sind und wie zutreffend sie für den jeweiligen Schüler waren und dass man da wirklich auch was draus mitnehmen konnte aus diesen Zeugnissen.
Zeugnissprüchen. Also viele der Zeugnissprüche haben mich als Charakter schon ganz gut beschrieben. Also es gab zum Beispiel einmal, da wurde halt erwähnt, dass ich so die Macht des Wortes irgendwie gefunden habe, aber halt noch lernen muss, damit umzugehen, halt, dass es halt auch eben mal verletzend sein kann und dass man halt irgendwie gucken muss, wie man damit umgeht. Und ich finde es halt auch krass, dass man halt schon in den ersten Jahren eigentlich irgendwie, ja, dieses Gedicht interpretiert, ohne schon im Unterricht Gedichtinterpretation zu haben. Also man lernt davon ja auch viel. Und wir rezitieren das Gedicht dann ja auch. Und das hilft einem natürlich auch irgendwie viel, vor so einer Klasse dann ein Gedicht vorzutragen, um ja einfach mehr Selbstbewusstsein zu bekommen und vor anderen Leuten lernen zu sprechen.
Eben, und das ist auch dieses besondere Phänomen, weil ich bin mir sicher, damals, als man den dann zum ersten Mal gelesen hat, hat man sich bestimmt auch teilweise gefragt, so, hä?
Ja.
Inwiefern soll ich mich jetzt mit diesem Gedicht identifizieren und was soll er jetzt über mich aussagen? Aber wenn man jetzt halt zurückschaut, merkt man auch so von unseren Mitschülern die Zeugnissprüche, wie wahr sie halt, wie gesagt, teilweise gewesen sind. Also ja, da war auf jeden Fall was dran an den Zeugnissprüchen.
Auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt nochmal kurz einen Kontrast zu öffentlichen Schulen machen. Ich weiß eigentlich, jeder weiß ja, wie es an öffentlichen Schulen abläuft. Aber vielleicht nochmal kurz, dass wir es gegenüberstellen. Willst du vielleicht kurz erzählen, wie es an öffentlichen Schulen ist?
Mit der Notenvergabe meinst du? Mhm. Ja, also in der Grundschule ist das ja auf jeden Fall so, da bekommt man, ich habe ja zweiten Zeugnisse, ich bin ja erst in der zweiten Klasse nach Deutschland gekommen, aber da hatte ich dann auf jeden Fall zum ersten Mal mein erstes deutsches Zeugnis und da steht halt, wie man es kennt, hinter jedem Fach eine Note, sei es sehr gut, gut oder sonst was. Und das geht dann natürlich so weiter bis zur 12. Klasse, in der man das Abitur schreibt. Und was anderes kennt man nicht. Und man schreibt da Tests und Arbeiten. Und zwar häufiger als bei uns auf jeden Fall, also auf der Waldorfschule. Die dann halt auch von der 2. Klasse an bewertet werden und benotet werden.
Genau.
Also und sowas wie ausformulierte Bewertungen gibt es gar nicht.
Ja, das finde ich total krass. Also in der Waldorfschule ist es, es ist ja fast schon kaum zu vergleichen, diese beiden Bewertungssysteme, weil das eine beurteilt ja jemanden, also an der Waldorfschule wird beurteilt und an öffentlichen Schulen wird ja bewertet, also es wird miteinander verglichen. Die Schüler werden halt verglichen miteinander und dann wird über eine Klasse von 25 Schülern halt die Noten 1 bis 6 irgendwie verteilt, in Anführungszeichen. Und in Waldorfschulen wird halt der individuelle Entwicklungsprozess bewertet. Also zum Beispiel jetzt, Linda hat in diesem Jahr sehr gute Fortschritte in der englischen Sprache erzielt. Bedeutet aber halt eben nicht, dass ich gut Englisch kann, sondern dass ich im Vergleich zum Anfang des Jahres mich gut entwickelt habe. Ich meine, das kann natürlich auch anders sein.
Das ist halt, das eine bewertet im Endeffekt wirklich die Leistung und das andere die ganze Entwicklung des Schülers selbst.
Genau.
Und hinter einer Note kann halt sehr viel stecken. Also wenn du da wirklich auf deinem Zeugnis dann eine Zahl siehst, beziehungsweise halt die ausformulierte Zahl, dann sagt es nur aus, wie du dich in diesem Fach insgesamt gemacht hast, was deine Leistung betrifft. Aber wenn du wirklich ausformuliert bekommst, wie du als Mensch in diesem Fach, ja, ich sag mal, also wie du da dran halt, wie du da drin besser geworden bist oder
halt auch
wo deine Schwächen noch sind oder wo deine Stärken in dem Fach waren, kannst du halt auch als Schüler viel besser verstehen, warum du bewertet wirst, wie du bewertet wirst.
Und du hast halt auch die Chance darauf, im nächsten Jahr da anzusetzen und zu sagen, okay, ja, gut, da waren meine Schwächen. Vielleicht kann ich mich in den Punkten vielleicht noch verbessern. Und ich denke, für viele ist das halt einfach auch eine gute Rückmeldung. Und auch die Eltern sehen ja nicht einfach eine Note hinter ihrem Kind, sondern halt was, wo sowohl positive als auch schlechte Seiten da dran sind. Ja, es gibt ja einige Vorteile an den beiden Systemen. Also es gibt ja einen Vorteil daran, dass man früh benotet wird und es gibt halt auch Nachteile daran. Lass uns erstmal darauf blicken, wo du persönlich aus deiner Sicht Vorteile empfunden hast, so früh benotet zu werden. Also du kannst es ja erstmal ganz für dich selber sagen.
Ja, auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich dadurch einen Ehrgeiz entwickelt habe. Ich bin an sich ehrgeizig und bei mir war das auf jeden Fall so, wenn ich beispielsweise die 2 auf dem Zeugnis gesehen habe, dann hat es bei mir das Bedürfnis ausgelöst, im nächsten Schuljahr noch besser zu sein und vielleicht die 1 zu bekommen. Bei mir persönlich war das also wirklich ein Ansporn zu sagen, okay, es geht noch besser, dann versuche ich es auch noch besser.
Ich finde auch, also an manchen Stellen hat das schon auch einen Vorteil, wenn man so eine Ernsthaftigkeit in die Dinge bringt und halt merkt, dass es wirklich um was geht, auch in der Schule. Und ich glaube, dass manche Schüler halt persönlich auch diesen Druck brauchen und diesen Notendruck bekommen, damit die überhaupt irgendwie, anfangen zu lernen.
In meinem Fall, man muss auch sagen, in meinem Fall war das so, meine Eltern haben nie diesen Druck ausgeübt, zu sagen, nein, die 2 reicht aber nicht oder boah, die 3, die geht absolut gar nicht und jetzt sitzt du erstmal 3 Stunden und lernst und ja. Ich gucke dir dabei zu. Das war bei mir einfach nie der Fall und ich glaube, ich zum Beispiel habe auch durch die Notenvergabe schon diese frühe Notenvergabe dieses eigene Bedürfnis entwickelt, gut abzuschneiden und selbstständig zu entscheiden, ich will das aber für mich selbst gut machen und ich will für mich selbst das Beste daraus machen und Zeit rein investieren, damit die Noten sich dann auch verändern und besser werden.
Ja, ist auf jeden Fall auch
zumindest zufriedenstellen, ja.
Hat auf jeden Fall auch seine Vorteile. Was spricht denn deiner Meinung nach dafür, dass man halt wie an der Waldorfschule erst später anfängt, die Kinder zu benoten?
Also was mir damals halt sehr aufgefallen ist, insbesondere im Kindheitsalter eben, aber auch auf jeden Fall dann also in den ersten Jugendjahren, dass man sich auf jeden Fall verglichen hat. Du hattest da wirklich nur eine Zahl stehen und dir war das ganz, ganz wichtig. Nicht jedem, logischerweise, aber das war halt einfach meistens bei den meisten so. Das war ganz, ganz wichtig, dass du jetzt aber genauso gut beziehungsweise besser als dein Mitschüler warst. Und wenn er vielleicht eine 2 plus hatte, aber man selbst nur eine 2 minus hatte, wobei das ja auf dem Zeugnis nicht zu sehen ist, also sagen wir mal, der Mitschüler hat eine 2 und man selbst hat aber eine 3, dann hat das einen auch ganz schön, ja, niedergeschmettert, könnte man fast sagen. Total. Weil man sich gefragt hat, warum? Warum ist er jetzt in dem Fach besser als ich? Heißt es, ich bin einfach schlechter drin? Muss ich das noch besser können? Wenn er das kann, muss ich das doch auch irgendwie schaffen. Also man hat sich automatisch verglichen. Und vielleicht hatte man dann selbst eine 2, hat sie gesehen und sich gefreut und dachte sich so, wow, ich habe eine 2 da drin, gar nicht schlecht. Dann hatten aber vielleicht 15 Mitschüler oder, okay, übertrieben, das ist natürlich nie der Fall, aber wenn dann aber doch 3 Mitschüler eine 1 hatten, war man plötzlich eventuell nicht mehr mit der eigenen Note zufrieden und plötzlich wurde diese 2 dann nur noch eine 2 statt, wow, eine 2.
Ja.
Und das habe ich sofort gemerkt.
Also für mich selber, ich glaube, das kannst du jetzt zwar nicht ganz so nachvollziehen, ich habe halt nie, als ich kleiner war, in Noten gedacht. Also für mich waren die einfach gar nicht da. Ich habe nicht gut gelesen und habe an eine 2 gedacht oder befriedigend an eine 3, sondern für mich war dieses ganze Prinzip einfach überhaupt nicht vorhanden. Und ich finde halt diesen Aspekt, dass mein ganzes Können eines Jahres, meine ganze Entwicklung nicht nur über eine Note definiert wird und das Kind nicht quasi diese Note an den Kopf gestempelt bekommt und sagt, okay, du und dein Können, das ist eine befriedigende Note. Das ist eine 3.
Genau, das ist der zweite Punkt. Genau, das ist der zweite Punkt. Also einerseits dieses Vergleichen, andererseits genau das, was du gerade ansprichst. Es kann halt auch wirklich einen Schüler selbst sehr traurig machen, wenn er plötzlich diese 4, sage ich mal, jetzt beispielsweise liest, da steht ausreichend. Er selber weiß ja dann ganz, also er ist auf diese Note reduziert worden. Das heißt, der Schüler hat eine 4 und der Schüler versteht jetzt nicht, was das über ihn aussagt. Also ich meine, man wird halt wirklich bewertet als kleines Kind, was vielleicht 10 Jahre alt ist und im Englischen nicht so gut das eine Wort ausspricht wie das andere. Und plötzlich ist man dann so und so viele Noten schlechter. Also wenn man das mal so betrachtet, das ist ja auch irgendwie schon ziemlich hart für ein Kind.
Total. Also ich finde es auch hart, dass sich dann halt Leute oder beziehungsweise diese Kinder über diese Note definieren, weil natürlich bezieht ein Kind oder jeder andere, glaube ich, auch die Note auch ein wenig auf seine Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass gerade für Jüngere es schwierig ist, zu differenzieren, okay, hier wird meine Leistung bewertet und nicht meine Persönlichkeit. Und das finde ich halt einfach eine schwierige Sache. Und ich glaube nicht, dass Kinder in der Lage sind, das voneinander zu unterscheiden. Und gerade bei unserem System wird ja eben auch bewertet, was man in dem Schuljahr gemacht hat, wie man sich angestrengt hat und was halt schon gut geklappt hat und was nicht. Also es ist ja nicht so, dass halt eben keine Bewertung vorherrscht. Und was auch noch da hinzukommt, ich habe als Kind nie diesen Notendruck gebraucht, um mich anzustrengen. Und ich glaube, das hätte mir auch persönlich gar nicht gut getan, obwohl ich auch glaube, dass es andere gibt, die das schon echt gebraucht hätten, bei uns auch manchmal.
Nein, ich kann das voll verstehen. Ich konnte ja auch selber beobachten, dass es zum Beispiel Schüler gab, die eventuell einmal dann nicht die beste Bewertung haben und die dann aber ab diesem Zeitpunkt entschieden haben, okay, ich gebe jetzt 4 auf. Das kann doch auch natürlich diese Wirkung auslösen, wenn man wirklich dann vielleicht wiederholterweise 2, 3 Mal mit einer schlechten Note konfrontiert wird und das auf dem Zeugnis liest, dann kann es doch auch ganz schnell passieren, dass man als kleines Kind sagt, nee, also wenn ich eh nicht zu mehr fähig bin, warum sollte ich es überhaupt versuchen? Und dass man dann in diesem jungen Alter schon aufgibt.
Total. Ja, nehmen wir jetzt mal an, du dürftest entscheiden, ab welcher Klasse deine Kinder, wenn du jemals Kinder haben würdest, benotet werden. Für was würdest du dich entscheiden für die?
Das ist also eine sehr schwierige Frage, weil ich einfach im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass das wirklich vom Kind abhängig ist. Und während ich weiß, für mich war das vielleicht gar nicht schlecht, seit der ersten Klasse oder seit der zweiten Klasse Noten zu erhalten, weiß ich auch, dass es für andere Kinder nicht der richtige Weg ist. Und deswegen ist es halt meiner Meinung nach sehr schwierig und ich wäre sehr daran interessiert, mal deine Antwort darauf zu erfahren.
Ja, ich kann das voll verstehen, dass man sich da gar nicht entscheiden kann. Ich habe ja hier auch immer den Vorteil, dass ich über meine eigenen Fragen natürlich auch ein bisschen länger nachdenken kann. Von daher voll verständlich. Ich persönlich würde mir für meine Kinder wünschen, dass sie sich gerade in den ersten Jahren nicht über eine Note definieren müssen, sondern dass sie einfach erstmal sich entwickeln können und ihre Begabung ausprägen können. Und dass dann vielleicht später auch eine gewisse Ernsthaftigkeit da reinkommt. Ob das dann immer durch Noten sein muss, das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber gerade so in den ersten Jahren, glaube ich, ist es nicht sinnvoll, die Kinder halt oder deren Persönlichkeit dann ja auch darüber zu bewerten. Und ich glaube, dass das denen nicht gut tut oder mir hätte es auf jeden Fall nicht gut getan.
Könntest du denn dann so ein genaues Schuljahr zum Beispiel nennen, bei dem du das angebracht hast?
Ich könnte mir halt vorstellen, dass irgendwie so ab der 8., 9. Klasse Kinder in dem staatlichen System benotet werden, also von Noten von 1 bis 6, weil ja in den ersten Jahren, dass es dann halt auch irgendwie so ein fließender Übergang sein sollte. Also das war ja bei uns schon relativ so, dass man ja dann irgendwann immer mehr Tests und Arbeiten geschrieben hat und dass darunter dann ja auch Punkte waren und da kamen dann ja auf jeden Fall auch die ersten Vergleiche zu den Kindern auf, also dass die Kinder sich miteinander verglichen haben, ah, wie viele Punkte hast du denn da drin und wie viele nicht, das heißt, es ist ja dann auch so eine Art Punkte, ist ja sowas Ähnliches wie Noten und es wird aber halt immer noch ausformuliert am Ende des Jahres, was halt die Stärken und die Schwächen sind, was ich halt einen guten Aspekt finde und ich glaube, ab
einem gewissen Punkt. Du würdest dann aber wollen, dass deine Kinder genau wie auf der Waldorfschule dann diese schriftlichen Ausformulierungen oder Bewertungen erhalten und dann erst ab der 8. zum Beispiel dann wirklich diese typische staatliche Notenvergabe.
Glaube ich, ja, das fände ich auf jeden Fall gut. Also wenn es auf jeden Fall erstmal dann halt in den Jahren davor, also ich weiß nicht, so ab der 5. Klasse oder so, immer mehr so wird, dass halt auch Tests und so geschrieben werden und dann dort halt irgendwie Punkte oder Kommentare drunter sind, dann können die Kinder sich ja schon auch miteinander vergleichen. Dann können die ja auch wissen, auf welchem Leistungsstand man irgendwie gerade ist. Und da bekommen sie ja auf jeden Fall auch eine Rückmeldung. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Aber ich glaube, sowas könnte ich mir vorstellen. Aber wie du vorhin schon erwähnt hast, kommt es halt auch immer voll darauf an, wie der Charakter des Kindes ist.
Ich glaube jetzt, nachdem ich mir deine Antwort darauf angehört habe, also ich könnte mir auch für meine Kinder zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass sie sehr wohl diese Noten erhalten, schon ab der 5. zum Beispiel. Aber dass dann auch wirklich dieses Zeugnis eingeführt werden würde. Also das fände ich zum Beispiel sehr interessant, das ausformulierte Zeugnis mal an staatlichen Schulen zu sehen. Denn ich glaube, für einen Schüler ist das dann auch nochmal ganz, ganz anders zu sehen. Ja, ich habe vielleicht eine 2 da drin, aber jetzt will ich auch eine Erklärung beziehungsweise auch eine Bewertung meiner Leistung, in der sowohl geschildert wird, was ich gut kann, als auch, was ich nicht so gut kann. Das heißt, dass der Schüler dann auch irgendwie besser verstehen kann, warum er jetzt wie bewertet worden ist. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Wenn man also schon ab der 5. zum Beispiel beides erhalten würde, wie es halt bei uns ab der 10. der Fall ist.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Idee.
Bevor wir jetzt zum letzten Thema kommen, könnt ihr noch mal kurz durchatmen mit etwas Musik.
So, lass uns nochmal zu einem neuen Thema übergehen, und zwar, welche Abschlüsse an der Waldorfschule möglich sind. Dazu habe ich auch wieder Leute befragt und ja, da kamen auch ganz viele unterschiedliche Meinungen zustande. Wir können ja einfach mal reinhören. Welche Abschlüsse glaubst du, dass man an der Waldorfschule machen kann?
Also ich glaube, man kann einen Realschulabschluss machen oder so, aber ich glaube, man kann danach noch zum Abi so weitermachen, aber ich denke, das muss man an einer normalen anderen Schule weitermachen, so. Weiß ich nicht.
Ich würde tippen, dass man alle gängigen Abschlüsse auf der Waldorfschule machen kann, die man auch auf anderen Schulen machen könnte, weil ich bisher noch nie gehört habe, dass man die Waldorfschule verlassen muss, um einen bestimmten Abschluss noch machen zu können.
Oh je, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass man da ganz normal auch Abitur machen kann. Ich hoffe es zumindest, ich weiß es nicht.
Oh, auf dem linken Fuß erwischt? Ich glaube alle. Also ich würde jetzt denken, dass man vom Abitur auch einen Realschulabschluss und alle Abschlüsse machen kann.
Also ich weiß, dass man auf der Waldorfschule Abitur machen kann. Welche anderen, weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach mal raten, dass sowas wie Realschulabschluss bzw. ein also ein Abschluss, der gleichwertig mit dem ist, auch möglich ist. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche anderen Abschlüsse es noch gibt.
Was sagst du so? Was ist deine erste Reaktion darauf, was wir gerade gehört haben?
Also ich finde es schon mal interessant, dass die meisten ja doch gewusst haben, dass oder vermutet haben auf jeden Fall, dass wir tatsächlich alle Abschlüsse bei uns machen können. Mich wundert es jetzt, dass einige zum Beispiel gedacht haben, dass man auf irgendeine andere Schule gehen sollte, um dann zum Beispiel das Abi zu machen. Ich meine, falsch lagen die meisten Menschen ja nicht. Mich wundern dann nur so ihre Vorurteile in anderen Bereichen. Also irgendwie passt das nicht ganz zusammen, dass die Leute ja doch scheinbar davon ausgehen, dass wir alles machen können, sich aber dann derartig wundern und gar nicht wissen, ob wir überhaupt Noten kriegen. Ich meine, das ist ja irgendwie...
Ja, das ist, ja, passt nicht so richtig zusammen, man merkt es. Die meisten wissen halt einfach viel zu wenig und können sich dann halt auch kaum entscheiden. Und aus der Unwissenheit entstehen dann ja auch immer mehr Vorurteile halt eben.
Es ist ja wirklich interessant, wie wenig die Leute über Waldorfschule wissen. Ne? Das überrascht mich jetzt bei jedem Kommentar, den du mir gerade gezeigt hast. Also, dass die Leute da immer sagen, ja, ich würde vermuten oder ich gehe mal davon aus, dann merkt man wirklich, es wird nicht über Waldorfschule berichtet. Also das wirkt ja für viele wie so eine ganz komische, bizarre Sache.
Total, die wissen halt einfach gar nicht, was sie sagen sollen. Ja, gut, du hast es ja gerade schon gesagt, bei uns kann man ja alle Abschlüsse machen. Und eigentlich gibt es ja keine Unterschiede, ne?
Also. Ja, das Einzige ist, dass wir noch in der 12. Jahr den künstlerischen Abschluss machen. Das ist ja das, was es auf anderen Schulen nicht gibt. Genau. Aber wir machen, wie gesagt, den Realschulabschluss, den Hauptschulabschluss, wer ihn machen will, und eben das Abitur.
Ja. Zu diesem Thema wurde ich auch von jemandem eine ganz interessante Frage gestellt. Die können wir uns jetzt auch einmal anhören.
Mir ist unklar, ob sich Bildungsziele, Anforderungen, eventuell auch Abschlüsse komplett vergleichen lassen mit denen von einer Regelschule. Andererseits spielt da dann auch die Frage mit, was überhaupt muss ein Kind wann wie gelernt haben. Von daher müsste man sich darüber erstmal Gedanken machen, um dann bewerten zu können, ob das dann gleichwertig ist oder einfach nur ein anderer Weg zu einem etwas anderes gesteckten Ziel.
Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Da sind ja irgendwie zwei Fragen mit verbunden. Einmal die Frage, was sollte ein Kind überhaupt lernen? Das würde ich jetzt hier aber erstmal so ein bisschen beiseite stecken, da das natürlich für jeden total persönlich zu beantworten ist und wir keine Pädagogen sind, die sich jetzt damit irgendwie beschäftigt haben. Aber auf die andere Frage, ob sich die Abschlüsse und die Leistungsniveaus mit den Leistungsniveaus und den Abschlüssen von öffentlichen Schulen vergleichen lassen. Ich glaube, da können wir ja schon ganz gut was zu sagen. Willst du mal anfangen?
Ja. Also wir schreiben genau das gleiche Abitur beziehungsweise den gleichen Hauptschul- oder Realschulabschluss an unserer Schule, wie es auch alle anderen Schüler an ihren eigenen Schulen tun. Also da ist nichts Unterschiedliches dran und es ist genau derselbe Abschluss.
Ja, man kann sich genauso überall bewerben, weil halt eben die Prüfungen genau dieselben sind, die halt in dem jeweiligen Bundesland geschrieben werden. Da kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf, ja, in Deutschland, es wird ja in jedem Bundesland andere Abi-Klausuren geschrieben. Inwiefern lässt es sich überhaupt vergleichen? Aber das jetzt nur so mal am Rande, dass ich halt finde, dass da eine extreme Spanne herrscht zwischen den Schwierigkeiten in den jeweiligen Bundesländern. Von daher, ob sich ja, die Abschlüsse halt Fall, vergleichen lassen, ist halt die Frage, ne?
Genau, aber man kann auf jeden Fall sagen, also Waldorfschule, wir schreiben genau das gleiche Abitur wie jeder andere Schüler in NRW auch. Wir kriegen die gleichen Prüfungen und werden genauso bewertet, wie es andere Schüler, wie man andere Schüler bewertet.
Ja, wir hatten das jetzt zwar schon öfter erwähnt, aber ich würde es jetzt hier nochmal ganz kurz festhalten. An Waldorfschulen entscheidet man sich ab einem gewissen Punkt, welche Prüfung man dann antritt oder welchen Weg. Wann genau wird das gemacht? Kannst du vielleicht kurz darauf antworten? Und wie wird sich entschieden?
Also in der 11. Klasse ist ja dann der entscheidende Zeitpunkt, an dem man die ZAPs schreibt. Also in der 11. Klasse schreiben wir alle unsere zentralen Abschlussprüfungen. Die schreiben wir dann auch alle mit. Da muss einfach nur von jedem Schüler selbst entschieden werden. Will man die Hauptschulabschlussprüfung schreiben, beziehungsweise will man den Hauptschulabschluss erhalten, oder meldet man sich so gesehen für den Realschulabschluss an und schreibt die Prüfung da drin. Aber das darf jeder Schüler individuell entscheiden und es wird jetzt nicht irgendwie vom Lehrer gesagt, ja, du sollst aber den Realschulabschluss schreiben und du schaffst aber nur den Hauptschulabschluss. Also wie gesagt, jeder Schüler kann selbst für sich entscheiden, wo sehe ich mich, welche Prüfung will ich haben und wozu bin ich überhaupt in der Lage.
Genau, da gibt es dann ja auch noch so ein paar Beratungsgespräche zwar mit den Lehrern, aber das ist halt beratend und nicht entscheidend und am Ende müssen dann Schüler und vielleicht auch Eltern irgendwie selber wissen, was sie dann für einen Abschluss machen wollen. Genau, und also wie du ja gesagt hast, entweder macht man Haupt- oder einen Realschulabschluss und wenn man die Qualifikation fürs Abitur haben möchte, muss man dann ja auch noch einen Notendurchschnitt von 3 haben in den Prüfungsfächern Englisch, Deutsch und Mathe.
Ja.
Genau. Also eigentlich alles relativ ähnlich und bis auf das Abitursystem ist ja eigentlich die Abschlüsse auch sehr gleich. Genau, jetzt ist halt die Frage, wie funktioniert unser Abi-System und was ist daran anders im Vergleich zu anderen Schulen?
Das Abitur ist ja das Einzige, was ich an anderen Schulen nicht kennengelernt habe, aber genau wie du, ne? Und
ja.
Ja, wir wissen auf jeden Fall, dass von Freunden oder von sonstigen hört man das ja auf jeden Fall. Man kennt es ja auch an sich. Also in der Oberstufe werden ja dann Punkte für das Abitur gesammelt, die halt mit in die Abitursnote einfließen. Und das ist das, was es bei uns nicht gibt. Unser Abitur setzt sich ja allein aus den Prüfungen zusammen, die wir für die jeweiligen Fächer schreiben.
Ja, das ist auf jeden Fall der eine große Unterschied. Und den anderen hast du jetzt zwar noch nicht genannt, aber das ist ja, dass wir an öffentlichen Schulen gibt es ja 2 LKs, einen Grundkurs und ein mündliches Prüfungsfach. Und bei uns gibt es halt eben 2 LKs, 2 Grundkurse und 2 mündliche Prüfungen. Das heißt, wir haben 2
Vornoten. Ja. Also 2 Vornoten aus dem Schuljahr.
Genau, aber die haben die, glaube ich, an öffentlichen Schulen auch.
Ach so.
Ja. Also haben wir halt 2 Prüfungen mehr, einmal halt einen Grundkurs mehr und ein mündliches Prüfungsfach. Und da finde ich halt immer so interessant, voll viele sagen, ja, hier Waldorfschule, Larifari-Verein. Und im Endeffekt schreiben wir sogar ein schwierigeres Abitur als die, wenn man es jetzt mal so sieht. Und ja, finde ich auch immer krass, dass das halt bei uns irgendwie immer gesagt wird, das ist halt alles nur ein Witzverein, aber im Grunde genommen wird da ja schon ein bisschen mehr von uns abverlangt, weil man halt eben nicht die Chance hat, irgendwie Punkte zu sammeln, sondern diese einzelnen Klausuren halt darüber entscheiden, wie das Abitur aussieht.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja wieder mal vom Schüler abhängig, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber für einen Schüler, der sich das ganze Jahr lang bemüht hat, für den kann es plötzlich ganz anders aussehen am Ende, wenn man dann bei der Prüfung verfehlt. Aber für Schüler, die zum Beispiel sich rein auf die Prüfungen konzentrieren, für die ist das zum Beispiel sehr vorteilhaft, dass nur die Prüfungen bewertet werden.
Ja, perfekt. Da hast du jetzt gerade beide Fragen in einem beantwortet. Ich wollte nicht mehr noch fragen, welche Vorteile und Nachteile es darin gibt. Und ich denke, genau das sind die ja. Was bei uns halt noch so ein bisschen als Nachteil da hinzukommt, dass wir halt viel weniger Wahlmöglichkeiten haben, aufgrund der Tatsache, dass wir halt einfach weniger Schüler sind. Und das ist halt schon schwierig, ne?
Eben, es kommt vielleicht nicht die Leistungskurse zusammen, die man sich selbst erwünscht hätte, aber ja, ne, Punkt.
Ja, ich glaube auch, das ist, also für mich selber war das immer ein großer Punkt, ob ich deswegen auch die Waldorfschule vielleicht verlasse, weil das für mich ein großer Nachteil war, weil es halt zum Beispiel ist ja dann bei uns Französisch mündlich ein Pflichtfach und ich bin halt einfach zum Beispiel gar nicht gut in Französisch. Und da war für mich immer eine große Frage, ja, nehme ich jetzt diesen großen Nachteil in Kauf oder wechsle ich halt die Schule? Aber am Ende habe ich mich halt dafür entschieden, halt wegen anderen Gründen, wegen anderen Vorteilen, die auf der Waldorfschule halt zu bleiben. Ja.
Genau das ist zu sehen. Also ich weiß noch, seitdem ich auf die Waldorfschule gehe, wundere ich mich darüber, dass wir eben diese zwei Prüfungen mehr haben. Ich habe auch ganz oft nachgefragt, warum das überhaupt der Fall ist. Und die Antwort darauf ist einfach meiner Meinung nach nicht wirklich nachvollziehbar, denn anscheinend ist es einfach so, dass man von der Waldorfschule, da sie ja nicht staatlich ist, sondern eine Privatschule, die so ein bisschen selber entscheidet, in welchem Schuljahr was gelehrt wird, dass man dann als Schüler halt nochmal ein Schüppchen mehr drauflegt und beweist, dass man wirklich auch alles kann und genauso gut ist wie Schüler auf staatlichen Schulen.
Und das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, ja. Und noch halt, glaube ich, dass wir halt keine Punkte sammeln, deswegen haben die wahrscheinlich das auch noch irgendwie mit dazu gepackt. Aber so den genauen Grund weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht gibt es da auch noch ganz andere Gründe, aber irgendwie habe ich da auch nie so eine richtige Begründung hinterher gesehen, warum wir...
Ich glaube, das bleibt für uns alle so ein bisschen ein kleines Rätsel, warum das ja jetzt genauso ist, aber...
Aber es ist ja auf jeden Fall eine machbare Sache. Also das ist ja auch immer das. Natürlich ist es schwieriger, aber es ist ja jetzt nicht unmachbar. Und die Prüfungen sind ja auch nur mal einfach dieselben. Das muss man ja auch sehen. Also ist ja jetzt nicht plötzlich ein ganz anderes Abitur, sondern halt einfach ein bisschen
einfach
mehr.
Einfach ein paar, genau.
Ja, genau. Bei uns, das muss man jetzt halt einfach auch noch erwähnen, gibt es ja auch noch den Waldorf-Abschluss. Aber über den möchte ich heute eher weniger reden, da wir halt wegen Corona relativ wenig Erfahrung über den Waldorfabschluss gemacht haben. Mhm. Wir würden denn ja eigentlich, wir sind ja in der 12. Klasse dieses Jahr machen, aber wir können halt...
Weil davon ist dein Projekt.
Genau, ja. Es ist halt nur so kurz angerissen. Es ist halt ein künstlerischer Abschluss.
Ja, also ich persönlich könnte auch noch wenig dazu sagen.
Ich kann dazu auch relativ wenig sagen. Es besteht aber auf jeden Fall aus künstlerischen Fächern und
beispielsweise die Eurythmie, Werken, Malen.
Genau, dann gibt es noch so ein Klassenspiel und halt eine Jahresarbeit. Und meine Jahresarbeit ist ja jetzt hier dieser Podcast.
Ja.
Und da kann man sich ja auch ganz frei entscheiden, was man macht. Okay, jetzt zum Abschluss haben wir noch zwei Fragen von zwei Leuten, die mir im Interview diese Fragen gestellt haben. Und die können wir uns ja noch ganz kurz anhören. Gibt es eine bestimmte Frage, die du schon immer zur Waldorfschule hattest?
Ob sich, weil das Schulsystem ja wirklich schon ganz anders aufgebaut ist, ob sich manche Schüler auf der Waldorfschule anders oder schlechter vorbereitet fühlen auf das Abitur?
Genau, die Frage ist ja jetzt, fühlst du dich schlechter auf das Abitur vorbereitet?
Ich weiß noch im Laufe der Jahre, also in der 7., 8., 9., 10. Klasse, wie oft habe ich mir selbst diese Frage gestellt. Also das weiß ich ganz genau, wie oft habe ich gedacht, oh Mann, also es könnte jetzt sein, dass es da doch vielleicht ein bisschen an Wissen mangeln könnte am Ende. Aber mittlerweile bin ich guter Dinge. Wir sind jetzt in der 12. Klasse. Unsere Lehrer sind fleißig dabei, uns zu unterrichten und uns den ganzen Stoff nahezubringen und bereiten uns da, glaube ich, sehr gut vor. Und mittlerweile ist dieses Bedenken somit ja, eigentlich wie weggeblasen worden in dem Schuljahr, auch schon im letzten Schuljahr, aber es ist einfach eine, ich finde es ist eine gute Frage, weil ich weiß ganz genau, in den früheren Jahren habe ich mir die selbst oft genug gestellt.
Boah, finde ich, kann ich dir hundertprozentig nur zustimmen. Also bei mir war genau dasselbe. Ich habe die Frage gehört und dachte mir, ja, genau das habe ich mich auch gefragt.
Ja.
Aber ich finde jetzt gerade in der, also gerade dieses Jahr merke ich eigentlich, ja, es geht schon immer mehr in die Abiturvorbereitung und
auf jeden Fall.
Die bringen uns da schon irgendwie durch. So. Also ich bin da auch ganz guter Dinge.
Ich mache mir mittlerweile keine Sorgen mehr. Ich merke auch selbst, es ist so wirklich in den eigenen Händen. Solange der Lehrer dir den Stoff gibt, musst du selber gucken, was du jetzt damit machst. Also
ja, es
ist mehr von dir abhängig als von irgendwem.
Lass uns nochmal auf eine letzte Frage blicken. Die können wir uns jetzt hier auch direkt mal anhören.
Also unklar ist dann tatsächlich, wie, weil der, ich habe verstanden, dass der Unterricht ja ganz anders abläuft, wie es dann später dazu kommt, dass die Kinder tatsächlich dasselbe Wissen haben sollen, wenn sie ihren Schulabschluss machen, wie die Kinder, die eben auf einer Nicht-Waldorfschule sind. Wie das dann aufgeholt wird oder wie die Kinder dann da unterstützt werden, dass es dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn doch Wissenslücken entstanden sind, dass man das, diese Lücken schließen kann. Aber ich denke, da gibt es dafür eine Antwort.
Genau, die Frage, die ja so ein bisschen hier hintersteht, ist, wie können wir dasselbe Wissen erlangen, obwohl wir so einen anderen Weg gehen? Ich finde es eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, aber ich bin da so ein bisschen für mich zu einem Schluss gekommen. Hast du schon eine Idee?
Ich weiß noch ganz genau, dass ich mir dieselbe Frage auch hier schon mal selbst gestellt habe. Und dass ich eine Antwort darauf gefunden habe, als ich diese in der 10. Klasse nochmal eine andere Schule besucht habe, und zwar die englische Schule, denn das war auch eine Schule, die sehr leistungsorientiert, also es ist eine Schule, die sehr leistungsorientiert ist, und ich weiß noch, damals habe ich gedacht, was ist, wenn ich dort ankomme und jetzt sind alle anderen Schüler so viel weiter als ich, und das war halt wirklich klar, es gibt vielleicht Themen, die wir nicht gedeckt haben und die bei uns nicht behandelt worden sind, aber ich bin ja immer noch genauso fähig dazu, Neues zu erlernen, wie es auch jeder andere Schüler ist. Und vielleicht können Sie dann natürlich in einigen Fächern mehr. Dafür habe ich aber ganz viele andere Sachen in anderen Fächern wiederum gelernt. Es ist ja nicht so, als würden wir plötzlich Sachen weglassen. Vielleicht lernen wir sie anders und mit anderen Methoden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir bei uns auf der Schule, keine Ahnung, über Krimskrams sprechen. So.
Ja, mal so genau. Zu sagen.
Also wir machen ja auch Unterricht und lernen den notwendigen Stoff.
Ja, das denke ich halt auch immer. Also ich glaube, gerade in den ersten Jahren, da unterscheidet sich der Weg halt wirklich sehr voneinander. Ja. Aber in den oberen Klassen, da ist eigentlich der Unterricht, glaube ich, relativ ähnlich. Nur, dass wir zusätzlich halt noch Fächer wie Eurythmie oder Malen oder Werken haben. Aber das beeinflusst ja nicht unbedingt unseren Mathematik- oder Deutschunterricht. Und ich denke, dass der immer mehr einfach derselbe sein wird, wie es auch an anderen Schulen ist.
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, also dass zum Beispiel die Naturwissenschaften. An anderen Schulen ist das wirklich so, dass man in den Naturwissenschaften sehr theoretisch arbeitet, auch teilweise. Natürlich macht man Experimente und so weiter, aber man lernt ja ganz viele Regeln. Es ist wirklich halt, ich sag mal, ich nenne das ja immer so Buchlernen. Also
ja.
Man sammelt da schon viel Wissen. Und bei uns geht man ja auch in den Naturwissenschaften anders an das Lernen heran. Also man lernt ja auf eine andere Art und Weise. Und zwar durch ganz viele Experimente, durch Vorstellungen, durch Geräusche, durch Beobachtungen. Und ja, es ist einfach so, dass man das anders macht. Aber es heißt ja nicht, dass man nur, weil man es anders macht, dass man es nicht macht oder dass man es dann nicht kann.
Ja,
wir entwickeln dann vielleicht total eine andere Art und Weise des Verständnisses. Also, dass wir anders lernen, die Dinge zu verstehen.
Ja, ich denke da auch immer ein bisschen an unsere neue Mathelehrerin. Also, wir haben dieses Jahr eine neue Mathelehrerin bekommen, die halt von einem Gymnasium kam. Und ich habe schon am Anfang des Jahres so ein bisschen gemerkt, dass sie nicht so genau wusste, wie sie das jetzt vielleicht mit uns machen kann, weil wir ja dann doch irgendwie andere Methoden haben, uns lernen.
Und auch erstmal ein bisschen überrascht war.
Ja, genau, die war auch erstmal so ein bisschen, wie soll ich das denn jetzt schaffen, die auf genau dieses Niveau zu kriegen? Aber ich glaube, selbst die hat jetzt gemerkt, also wir haben ja jetzt 2 von 3 Themen fürs Mathe-Abitur schon fertig. Und sie hat ja auch gemerkt, dass es auf jeden Fall funktioniert und dass wir nicht auf den Kopf gefallen sind, sondern dass wir halt einfach anders rangehen. Ich bin
überrascht war, als sie dann plötzlich gesehen hat, wie wir zum Beispiel Ebenen zeichnen können und was wir, und das hat sie ja genauso gesagt, im Vergleich zu ihren damaligen Schülern auf dem Gymnasium ein viel besseres Verständnis für Ebenen, für den Raum und ja, so weiter haben. Also natürlich kann es dann sein, dass es einige Schüler gibt, die im Kopfrechnen nicht so fit sind wie irgendein Gymnasiast, also wie irgendeiner ihrer ehemaligen Gymnasiasten. Aber dafür haben wir auf der Waldorfschule andere, wie gesagt, andere Qualitäten erlangt.
Total.
Wie zum Beispiel die räumliche Vorstellung.
Finde ich auch. Ich finde, damit können wir ganz gut abschließen mit diesem Punkt. Mich freut es auf jeden Fall, dass du da warst und ich fand unser Gespräch auf jeden Fall sehr interessant. Und danke nochmal an die Leute, die sich bereit erklärt haben, mir da immer mal wieder Fragen zu beantworten. Dafür braucht man ja auch relativ viel Mut und ja, man muss halt auch einfach ehrlich sein und das finde ich auch immer cool. Ja, ich finde das
interessant, genau.
Ja, ich finde es auch cool, dass sie sich dazu bereit erklärt haben. Und hört auch gerne bei den Liedermachern
Absolut Waldi, Viva la Waldorf, Andrea Valeri und Chet Banker rein, die in diesem Podcast mitgewirkt haben.
ja, und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.